In diesem Podcast der Bücherhallen Hamburg zum Tag des offenen Denkmals geht es um Geschichten, die nur der Hühnerposten schreibt. Heute hat die Zentralbibliothek ihren Standort am Hühnerposten. Doch wie war es hier früher? Wer war im Gebäude nahe des Hamburger Hauptbahnhofs zu finden? Wer hat hier gearbeitet? Wir sprechen mit Menschen über deren Geschichten rund um das ehemalige Hauptpostamt.
Ich begrüße Sie. Mein Name ist Ulrike Kohn und ich bin Bibliothekarin in der Zentralbibliothek Hamburg. Und zu Gast heute ist Herr Stietz-Leibniz. Guten Tag, Herr Stietz-Leibniz. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag, Frau Kohn.
Ja, wir sind nun gespannt, etwas von Ihnen zu hören. Können Sie uns ein bisschen etwas über sich erzählen? Welche Tätigkeiten haben Sie so im Laufe der Jahre ausgeübt? Wer sind Sie?
Ja, Tätigkeiten ausgeübt, schwer zu sagen. Ich habe mich erstmal mit Schule und Studium beschäftigt. Und als ich dann damit durch war und davon abgekommen war, noch was werden zu wollen im akademischen Bereich, hat mein Freund Winfried, der als kleiner Helfer im Posteingang in einem Postamt 36 arbeitete, mir einen Job vermittelt. Und dieser Job bestand darin, in der Eilzustellung des Postamts 36 zu arbeiten, als ungelernter Arbeiter, wie sich das gehört. Und das hat mich dann dazu geführt, auch mit dem Postamt 3, das hier in diesem Gebäude damals saß, in Verbindung zu kommen. Weil eine der ersten Geschichten, die ich erlebt habe, war der erste richtig große Poststreik. Und in dem Zusammenhang habe ich dann, da ich ja auch Gewerkschafter war, das erste Mal hier vor den Toren gestanden und mit dafür gesorgt, dass der Betrieb zum Stillstand kam.
Oh, ja, das ist ja ein ungewöhnlicher Einstieg, also gleich über einen Streik. Und ja, für welche Tätigkeiten hatten Sie dann hier ausgeübt, als Sie hier in diesem Gebäude waren?
Ja, wie ich schon sagte, ich bin damals ja als Eilzusteller eingestellt worden und hatte erstmal mit dem Postamt 3 relativ wenig zu tun. Aber als ich dann so richtig bei der Post angefangen hatte und Eilzusteller war und auch blieb, hatte ich dann regelmäßig Nachtdienst beim Postamt 36. Also die Eilzustellung arbeitete damals, also eine einzelne Eilzustellung für ganz Hamburg, arbeitete auch nachts, weil es nachts eben auch Eilbriefe mit Nachtzustellung gab damals. Und diese Eilbriefe mit Nachtzustellung trafen natürlich, wenn sie nicht aus Hamburg kamen, doch auch dann, wenn sie aus Hamburg kamen, trafen dann hier beim Postamt 3 in der Eilbriefstelle ein. Mhm. Und ich bin dann regelmäßig im Nachtdienst hier, wenn hier so richtig Betrieb war, dann in die Eilzustellung gekommen. Also von daher habe ich das Gebäude dann alle paar Tage mal mitten in der Nacht betreten und hier die Eilbriefe abgeholt. Das war also so das Erste, was ich an Kontakt mit Postamt 3, abgesehen von dem Streikposten, von dem ich schon sprach, das Erste, was ich so an Kontakt mit diesem Postamt hatte. Später dann, als ich ein Stück weiter war in meiner Postkarriere, ich war dann vom ungelernten Arbeiter zum gelernten Arbeiter geworden, vom gelernten Arbeiter zum Beamten des einfachen Dienstes und durfte dann, sowas war ja damals noch möglich bei der Post, den Aufstieg in den mittleren Postdienst machen. Dieser Aufstieg in den mittleren Postdienst, da war ich dann Postassistentanwärter, so hieß das, da habe ich dann einen Teil der Ausbildung, die ich da gemacht habe, hier beim Postamt 1, also bei dem Zustellpostamt, das auch in diesem Gebäude saß, gemacht und habe da dann eben auch mehr Kontakt und viel mehr Kontakt gehabt zu den Kolleginnen und Kollegen, die hier gearbeitet haben. Also es gab ja hier das Bahnpostamt bis 95, es gab das zentrale Ein- und Abgangsamt, das Postamt 3 und das Zustellamt, Postamt 1. Das weitere, wie nennt man das? Unterpostämter hatte, also die Filiale in der Mönckebergstraße, die es ja heute noch gibt, die gehörte damals als Postamt 102 dazu. Es gehörte das Postamt 11 am Mönckedamm dazu. Das war ein ganz spannendes Postamt. Da habe ich mal ganz kurz gearbeitet. Da sind wir mit, haben wir lauter Wertpakete gepackt, die Geldversorgung von Banken rund um Hamburg lief damals von der Landeszentralbank über das Postamt 11 und dann in Form von Wertpaketen an die entsprechenden Banken. Also, das waren also spannende Geschichten da.
Haben Sie die Wertpakete dort dann hin transportiert? Oder was hat so das Spannende an dieser Arbeit ausgemacht?
Das Spannende war gut, okay, damals war das ja alles noch ein bisschen komplexer. Die ganze Wertbearbeitung, das war ja, durften nur Beamte machen, dann in Gegenwart eines Zeugen und. Das waren also alles, das waren dann auch Pakete, die hatten dann einen deklarierten Wert von 3000 Mark und drinnen waren dann 100.000 oder mehr. Also von daher war es einfach, ja, es war merkwürdiges Gefühl, mit so riesen Haufen von Geld da umzugehen und dafür zu sorgen, dass die dann auch einigermaßen sicher an den Bestimmungsort kamen. Aber ich war da eben auch in der Ausbildung dann als angehender Beamter beteiligt an der Bearbeitung dieser Wertpakete, Vorbereitung für den Versand eigentlich. Mhm. Ne? Ja, das waren also so die Ämter, mit denen wir zu tun hatten. Und ich habe dann hier im Postamt 1 und auch in den einigen der Tochterpostämter am Schalter gearbeitet und da dann so meine ersten Erfahrungen gemacht, wie das so mit Kunden ist und wie das hektisch sein kann hinterm Schalter, wie es auch manchmal gemütlich sein kann hinterm Schalter, es kam immer drauf an.
Haben Sie da auch immer Geld zählen müssen? Also früher ist ja sehr viel mehr mit Bargeld gearbeitet worden.
Ja, klar.
Ich kann mir vorstellen, dass hier Menschen kamen und direkt auch Geld abgeholt haben, also ihr Gehalt praktisch.
Ja, es ist ja damals so gewesen eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen sich mit Bargeld versorgt haben, mit den sogenannten Post-Bar-Schecks, die dann am Postschalter ausgezahlt wurden. Das war natürlich sowohl am Postamt hier direkt im Postamt 1 als auch beim Postamt 102 war das ein Hauptgeschäft. Das also die Bar-Scheck-Schalter, die waren immer die mit den längsten Schlangen. Und da wurde dann auch entsprechend Geld umgesetzt. Also wenn wir dann morgens den Dienst vorbereitet haben, dann waren das schon mal 400.000 Mark, die wir natürlich auch erst mal zählen mussten. Also das war nicht so, wie man das heute aus dem Fernsehen kennt, dass bei einer Bank so eine Maschine läuft und das Ratter, Ratter, Ratter mal eben 100.000 Euro zählt, sondern das haben wir damals schön alle brav mit der Hand gemacht und jeden Morgen dann das Geld vorbereitet, das dann ja auch zum Teil in die Tochterpostämter dann noch gebracht wurde. Das war schon eine spannende Geschichte.
Ja, auch gefährlich vielleicht. Ne? Also wenn man mit so viel Geld zu tun hat, besteht ja auch die Gefahr von Überfällen oder so, nicht?
Ja, man hatte das schon im Hinterkopf, aber hier im Gebäude, sowohl hier als auch im Postamt 11, hatten wir eigentlich nie das Gefühl, dass jetzt demnächst hier Rififi stattfindet. Also es war einfach irgendwann dann auch einfach Routine. Es war nicht so, dass man nun ständig das Gefühl hatte, hinter mir steht einer mit der Maske. Nein, also es war Routine. Es war einfach spannend, es war anders. Also weil der Normalo, so wie ich, hat ja normalerweise eben keine Summen dieser Größenordnung bewegt. Aber ich habe ein einziges Mal übrigens, kleine Anekdote am Rande, ein einziges Mal 1989, Ende 89, habe ich tatsächlich auch mal 1 Million Mark in 100er-Scheinen auf dem Haufen gesehen. Und zwar war das an einem Sonntag, kurz nach der Grenzöffnung, als es das berühmte Begrüßungsgeld gab. Da hatten wir einen Sonderdienst am Sonntag im Postamt 36 und da kam dann so ein kleiner Koffer und in diesem Koffer waren dann tatsächlich 1 Million Mark, die in Hundertern, die zur Verfügung stand für die Auszahlung des Begrüßungsgeldes. Das war dann auch ein beeindruckendes Erlebnis.
Ja, das glaube ich. Also erstmal die Summe, eine so große Summe habe ich auch noch nie gesehen und wahrscheinlich auch die vielen Menschen, die dann hier angestanden haben, ja. Wahrscheinlich sogar noch draußen angestanden haben.
Ja, da war richtig viel los. Da kann man nicht meckern. Also es war hier, also ich war damals ja bei 36, also am Stephansplatz, aber hier war das mit Sicherheit noch mehr. Nicht? Also zum Stephansplatz musste erstmal kommen, aber viele sind ja wahrscheinlich auch am Hauptbahnhof angekommen. Also von daher war dann hier sicherlich noch sehr viel mehr los, als wir das da im 36 erlebt haben. Und hier ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld über den Tisch gegangen.
Also wenn so ein großer Arbeitsanfall war zwischendurch, wurde da mehr Personal eingestellt in solchen Zeiten oder wie hat man das bewältigt? Oder haben Sie da Überstunden dann gemacht, wenn plötzlich so viele zusätzliche Aufgaben auf einen
zukamen? Also in dem speziellen Fall, wo wir jetzt gerade waren, da hat man das, musste man das ja, weil das war ja gar nicht planbar. Da musste man das natürlich so regeln, dass man dann Leute angerufen und aus der Freizeit geholt hat. Also das ist an der Stelle, und das ging dann natürlich auch. Also es war damals ja auch klar, 89 und Wiedervereinigung steht vor der Tür und jetzt kommen die Brüder und Schwestern. Da war man natürlich auch bereit, nicht? Das war überhaupt kein Thema. Anders war es natürlich in der jedes Jahr überraschend im Dezember auftauchenden Mehrarbeit.
Ja, Weihnachten.
Weihnachten war ja immer eine Zeit, damals ja noch viel mehr als heute, wo auch im Briefdienst eben sehr viel mehr an Arbeit anstand. Paketdienst sowieso, so wie das damals hieß. Heute heißt das ja anders. Da wurde dann, also einmal war es so, dass natürlich Briefzusteller Wert darauf legten, dass sie auf jeden Fall ihre Tour liefen im Dezember. Das kann man sich ja leicht erklären, dass ja, da keine Helfer eingesetzt werden sollten, sondern das mache ich selber. Denn meine Kunden wollten natürlich mich sehen und mir mein kleines Weihnachtsgeschenk in die Hand drücken. Das war das eine. Das andere war aber natürlich, dass wir selbstverständlich auch sehr viel mehr Leute, Menschen brauchten, um das Ganze zu bewältigen, weil das waren ja in der Tat, also es war eine lockere Verdoppelung bis Verdreifachung der Sendungszahl gegenüber dem Normalzustand. Und demzufolge wurden da dann auch entsprechend Hilfskräfte eingestellt. Das war keine Frage. Was natürlich dann, muss man ehrlicherweise sagen, auch manchmal ein bisschen auf die Qualität geschlagen hat. Mhm. Aber insgesamt war es einfach notwendig, die Kolleginnen und Kollegen so zu entlasten. Also was heißt entlasten? Belastet waren sie natürlich trotzdem. Aber um es überhaupt zu schaffen, wurde es dann auch mit Hilfskräften bewältigt. Und natürlich war es klar, dass zum Beispiel Paketzusteller haben da 7 Tage die Woche gearbeitet.
Ah. Ja, war schon ein ganz anderer Umfang. Wie war denn überhaupt so die Zusammenarbeit zwischen diesen vielen verschiedenen Menschen oder auch zwischen den Abteilungen?
Ja, es gab natürlich immer auch mal Querelen, das ist ja klar. Also es gibt keinen Arbeitsplatz, wo nicht irgendwann auch mal Kollegen nicht miteinander klarkommen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es einen Schmelztiegel hier in Deutschland gibt, so wie man immer von den USA redet, dann war sicherlich das Postamt 3 und später das Briefzentrum ein solcher. Denn die Nationalitäten dort, irgendwann hat es mal jemand gezählt, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber die Nationalitäten der Beschäftigten dort gegenüber waren über 50. Also von daher war es einfach notwendig, erstmal miteinander klarzukommen und sich auch Mühe zu geben, zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass so etwas auch sehr dabei hilft, nicht extrem vorurteilsbehaftet oder gar rassistisch zu sein. Also insofern, es war schön, dass so viele verschiedene Menschen da zusammengearbeitet haben. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, selbstverständlich war jede Abteilung für sich die Elite der Post. Das ist ja klar, nicht? Also nicht.
Ja, nochmal zu den verschiedenen Menschen und zu den verschiedenen Nationalitäten. Haben Sie da auch mal zusammen Feiern gemacht oder Betriebsausflüge? Also ich stelle mir zum Beispiel mal vor, einen Ramadan zusammen gemacht.
Da kann ich zumindest sagen, dass wir, ja, keine Feiern in dem Sinne, aber wir haben immer, das ergab sich ja aus der Zusammensetzung der Beschäftigten, dass wir später dann im Briefzentrum immer Rücksicht darauf genommen haben, dass das Ramadan war und auch die Kolleginnen und Kollegen dann zu Beginn und Ende des Ramadan dann auch mit einer besonderen Ansprache versehen haben. Das hieß nicht, dass sie nicht arbeiten mussten. So ist es ja. Ich meine, okay, wer im Nachtdienst ist, hat dann mit dem Ramadan auch weniger Probleme, als wenn man tagsüber im heißen Sommer als Zusteller unterwegs ist. Aber ja, Feiereien, Feste, ja, in dem Sinne, es gab natürlich abteilungsweise Geschichten rund um Weihnachten, dass man sich dann mal verabredet hat, irgendwo essen gegangen ist. Es gab auch eher selten, aber manchmal schon, auch vom Arbeitgeber zumindest bezuschusste, wenn schon nicht organisierte Sommerfeste. Aber war natürlich immer schwierig. Alle Gemeinschaftsaktivitäten waren natürlich in dem Zusammenhang immer schwierig, wenn ich jetzt an Briefein- und Abgang denke, weil die Kollegen eben zu sehr verschiedenen Zeiten im Schichtdienst gearbeitet haben. Das heißt also, das Zusammenkommen war eigentlich nur entweder in den Abteilungen möglich und dann eben ja außerhalb der eigentlichen Bearbeitungszeiten. Und das ist natürlich im Briefein- und Abgang heißt das, das ist dann eine Zeit irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagmittag. Ansonsten ist eigentlich immer Action. Also von daher war das schon schwierig, irgendwann mal alle zusammenzubringen. Mhm. Aber so in den einzelnen Schichten und in den einzelnen Abteilungen gab es natürlich selbstorganisierte Geschichten, wo man dann auch mal außerhalb der Arbeit zusammenkam.
Und haben Sie da ein besonderes Erlebnis oder auch eine besondere Begegnung, an die Sie sich noch gerne erinnern?
Ja, im Zusammenhang Feste eigentlich eher nicht. Also ich fand eigentlich, ich persönlich, das ist natürlich jetzt wieder Politik im weitesten Sinne, also ich habe es eigentlich immer am angenehmsten gefunden, wenn man tatsächlich mal zusammenstehen konnte für ein gemeinsames Interesse und ja, zum Beispiel eben bei Streikbewegungen oder bei Betriebsversammlungen, wo dann eben auch mal das Gefühl rüberkam, wir gemeinsam können solidarisch was bewegen. Also das sind eigentlich am ehesten die Erlebnisse, die ich nicht missen möchte, die mir also auch am intensivsten in Erinnerung geblieben sind. Ich sprach ja schon vorhin von einem meiner ersten Erlebnisse hier vor den Toren dieses Hauses. Das waren schon die Dinge, die für mich auch emotional am bewegendsten waren.
Ja, erzählen Sie uns gern nochmal von diesem Streik. Also wann und warum wurde hier bei der Post gestreikt?
Ja, man muss sagen, also solange die Deutsche Post, die Deutsche Bundespost noch die Deutsche Bundespost war, war es relativ selten, dass gestreikt wurde, muss man mal sagen. Also es war schon so, dadurch, dass es einen sehr hohen Organisationsgrad gab und dass eben auch schon die Ankündigung eines möglichen Arbeitskampfes damals hinreichte, um erfolgreich zu sein bei Tarifverhandlungen, war es also lange Zeit ziemlich selten, dass bei der Post mal gestreikt wurde. Einer der ersten, die richtig bundesweit stattgefunden haben, wo es also auch richtig zur Sache ging, das war ausgerechnet der, wo ich mein erstes Ferienerlebnis hier hatte. Und das war schon 1980. Und zwar ging es da, das war eben das Besondere, nicht um Geld, sondern bei diesem Streik ging es um Entlastung für diejenigen, die regelmäßig Nachtdienst gemacht haben. Also es ist ja arbeitswissenschaftlich unumstritten, dass Nachtdienst für die Gesundheit nicht sonderlich förderlich ist. Andererseits in bestimmten Bereichen, bei der Post kann man ja sogar drüber streiten, aber in bestimmten Bereichen ist es halt so, dass viel Nachtdienst gemacht wird und dass da dann auch eine gewisse Entlastung für die Menschen stattfinden sollte. Da waren wir uns sehr schnell einig, wir Postler.
Also Entlastung, dass zum Beispiel weniger
also Entlastung in Form von Freizeit beziehungsweise von Mehrfachanrechnung von Arbeitsstunden. Da war vieles im Gespräch. Letztendlich dabei rausgekommen, weil wir zusammengestanden haben, ist die sogenannte Freischichtenregelung. Das bedeutete, dass diejenigen, die regelmäßig Nachtdienst gemacht haben, das war dann an bestimmte Nachtarbeitsstunden gekoppelt, gab es dann 1 bis 4, wenn nicht sogar 5 Freischichten pro Jahr. Also tatsächlich ganz ausfallende Arbeitsschichten. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich hier stand, noch nicht, dass mich das auch mal betreffen würde. Das war ja meine allererste Tätigkeit als Allzusteller, aber Gewerkschafter war ich da ja schon. Ich war ja vorher schon in der GEW gewesen. Und ich habe dann davon auch tatsächlich profitiert, da ich ja eben als Allzusteller auch regelmäßig nachts gearbeitet habe, alle 10 Tage eine Nachtschicht. Und das bedeutete dann, dass auch ich in den Genuss dieser 4 Freischichten kam. Also ich habe, ohne es zu wissen, da auch mit was für mich erkämpft. Und das war natürlich dann auch so, dass wir als Postler dann auch immer mehr in die Verlegenheit kamen. Also erstmal war es ja noch ruhig. Dann kam 89, 90 die Postreform 1, also die Trennung der 3 Teile der Bundespost in Postdienst, Telekom, Postbank. Und dann eben 95 die Postreform 2 mit der Privatisierung in Anführungszeichen, das heißt die Umwidmung in eine Aktiengesellschaft. Und von da an war es natürlich dann schon so, dass wir uns das nicht mehr aussuchen konnten. Da war Streiken nicht mehr etwas, wo man sich was ausdachte, das hätten wir gerne, sondern ab dem Zeitpunkt war es so, dass wir eigentlich sowohl als Betriebsräte wie auch als Gewerkschaft sehr oft tatsächlich mit dem Rücken zur Wand standen, weil alle Errungenschaften, die in den 4 Jahrzehnten vor 1994, vor 1997 erreicht worden waren, standen da eigentlich zur Debatte. Also ob es nun Arbeitszeit war, ob es Löhne waren, ob es Urlaub war, ob es Arbeitsbedingungen ganz allgemein waren, alles stand sozusagen auf dem Spiel. Und deswegen hat es dann auch neben den Lohnauseinandersetzungen auch immer Auseinandersetzungen oder eigentlich bei jeder Lohnrunde auch Auseinandersetzungen gegeben um den Erhalt bzw. die Fortschreibung dessen, was in den 4 Jahrzehnten davor erreicht worden war. Muss man in aller Klarheit sagen. Also wir haben letztendlich es nicht geschafft, muss man sagen, nicht geschafft, trotz hohen Organisationsgrades, trotz Streikbereitschaft, zu verhindern, dass wir im Zustellersaal später, also ich war als Betriebsrat dann zuständig für verschiedene Zustellstützpunkte, wie die dann später hießen, die ehemaligen Postämter, war ich für Zustellstützpunkte zuständig und da hatten wir im Zustellersaal eine 4-Klassengesellschaft. Wir hatten Beamte, denen konnte relativ wenig passieren, bei denen war alles einigermaßen abgesichert. Wir hatten Arbeiter nach altem Tarifvertrag, die waren ähnlich abgesichert und auch ähnlich gut versorgt wie die Beamten. Dann gab es Arbeiterinnen und Arbeiter nach neuem Tarifvertrag, der schlechter war und nicht die entsprechende Entlohnung beinhaltete. Aber damit nicht genug, das war schon schlimm genug. Aber dann kam noch hinzu, dass immer mehr in den frühen 2000er Jahren immer mehr befristet Beschäftigte, natürlich auch nur nach neuem Tarifvertrag, im Zustellersaal waren. Und das war dann eine wirklich problematische Gruppe, weil die hatten natürlich ständig Angst. Ständig Angst, dass ihr Vertrag nicht verlängert werden würde, beziehungsweise sogar noch vorzeitig auslaufen würde. Also das war nicht einfach, da dann sowas wie eine Solidarität im Zustellersaal hinzukriegen, weil es eben so verschiedene Bedingungen waren, unter denen die Menschen dort arbeiten mussten. Ja, also es war in der Tat nicht mehr witzig.
Diese Bedingungen hatten sich dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Zuge verändert, als hier andere Unternehmensstrukturen eingeführt wurden, nicht? Dass es also mehr privatwirtschaftlich wurde. Und dadurch hat sich das dann auch verändert, auch der Zusammenhalt der Beschäftigten.
Ja, der Zusammenhalt der Beschäftigten hat zum Glück darunter relativ wenig gelitten, muss man sagen. Also wie gesagt, ich habe eben die Bedingungen geschildert, die in Zustellersälen galten. Gleichwohl ist es uns eigentlich immer gelungen, die Jungs und Derns hinter die Gewerkschaft zu versammeln und dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich, wenn denn Streik angesagt war, wenn Arbeitskämpfe angesagt waren, dann auch tatsächlich die Zustellerseele, bis auf die Beamten natürlich, leer zu kriegen. Das hat schon geklappt. Was mich fasziniert hat, negativ fasziniert hat, war, wie im Zuge der Postreform 2 dann plötzlich bis dahin ganz normale Beamte in jedem Sinne sich zu leitenden Angestellten mauserten.
Und was hatte das zur Folge?
Man hat sie gezwungen mit Geld, aber Es war schon wirklich faszinierend zu erleben, wie Menschen, die man kannte, schon ein paar Jahre, wie die dann plötzlich und unerwartet nicht mehr Kollegen waren, sondern Chefs wurden. Und das auch in jedem unangenehmen Sinne. Also es fand ich schon spannend, dass solche scheinbar marginalen Veränderungen, also letztendlich ist der Betrieb ja genauso weitergelaufen wie vorher, abgesehen von marginalen Veränderungen. Aber wie sich da einiges verändert hat, das war schon beeindruckend.
Ja, es war wahrscheinlich auch schwierig dann für die Kollegen, die dann in Beamtenverhältnisse aufgestiegen waren, sich dann manchmal zu entscheiden, nicht? Auf welcher Seite bin ich jetzt und wie kann ich mich einsetzen für bestimmte Ziele?
Ja, aber das war leider so, dass auf bestimmten Ebenen, sagen wir mal so, wenn wir mal ein bisschen historisch zurückgehen, es war selbstverständlich, dass ein Beamter des gehobenen Dienstes, der die Personalstelle leitete, einem verschiedene Formblätter vorlegte. Eins, das einem verbot, Dienstfahrzeuge unnützlich zu führen. Eins, das einem verbot, Alkohol zu trinken während des Dienstes. Und was es sonst noch so gab. Und eins dieser Formblätter war dann der Aufnahmeantrag in die Deutsche Postgewerkschaft. Das war selbstverständlich. Zu Zeiten der Deutschen Bundespost war es selbstverständlich. Und das genau hat sich natürlich verändert. Und da haben sich eben sehr viele sehr schnell entschieden, auf welcher Seite sie stehen. Und das war nicht die Seite der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Also insofern muss ich mal sagen, es war schon, wie gesagt, für mich erschreckend und auch schmerzhaft zu sehen, wie diese formale Veränderung von Behörde zu Unternehmen auch dazu geführt hat, dass bestimmte Menschen plötzlich nicht mehr die waren, die sie vorher gewesen waren. Nicht alle, das sei auch dazu gesagt, nicht alle.
Schätzen Sie das so ein, dass in unserer heutigen Zeit die Betriebsratsarbeit schwerer geworden ist oder auch anders? Und halten Sie die Betriebsratsarbeit oder auch Personalratsarbeit auch heute noch für genauso wichtig wie damals?
Ja, also wichtiger natürlich, viel wichtiger. Denn es war vergleichsweise gemütlich, in einer Bundesbehörde Personalrat zu sein. Da gab es vernünftige Bedingungen, auf deren Einhaltung man geachtet hat. Wenn man dann auf die Vorgesetzten, auf die Chefs zuging und sagte, so und so, das geht so nicht, dann wurde man gehört und dann wurde das im Regelfall auch abgestellt. Das waren die alten Zeiten. In einem Unternehmen, Deutsche Post AG, sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die Vorgabe klar, Kosten senken, Menschen auspressen, dafür sorgen, dass die Aktionäre zufrieden sind. Und da ist natürlich ein Betriebsrat in einer ganz anderen Situation als ein Personalrat unter Bedingungen der öffentlichen Verwaltung. Das ist gar keine Frage. Also insofern ist es natürlich, je weiter die Zeit fortschreitet und je weiter die, neoliberale Ideologie fortschreitet und durchgesetzt wird, umso wichtiger ist es natürlich, dass es Betriebsräte gibt und umso erschreckender ist es, dass es immer weniger Betriebsräte gibt. Und je kleiner die Unternehmen, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen gibt und dass es keine Tarifbindung gibt. Also von daher denke ich mal, die Arbeit, die Betriebsräte machen heutzutage, ist sehr, sehr viel wichtiger noch, als das vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Denn wenn nicht Betriebsräte, wenn nicht Gewerkschaft, wer soll denn noch dafür sorgen, dass Menschen nicht gegen ihren Willen bis aufs Blut ausgepresst werden? Und das ist ja das Prinzip, das inzwischen in der Wirtschaft gilt. Mhm. Stiftungen nehmen wir mal aus.
Ja. Nehmen wir aber gerne als Idee und Anregung mit auf auch. Ja, ich habe noch eine Frage zu zum Abschluss, wenn Sie noch einmal anfangen könnten in Ihrem Leben, würden Sie alles so machen wie damals oder lieber anders einiges?
Och, ich glaube, ich würde es wieder so machen. Irgendwie bin ich ganz, also abgesehen davon, dass es eben immer weniger lustig wurde im Laufe der Zeit, aber das war nun mal der Lauf der Zeit, glaube ich, habe ich es richtig gemacht. Ich habe ja mal Deutsch und Englisch studiert, wollte nie Lehrer werden, aber das war halt ein Studium, das auf Lehrer hinauslief. Da war ich schon damals nicht davon überzeugt, dass ich andere Leute blagen erziehen möchte. Menschen mit Dingen vertraut machen, das war durchaus in Ordnung. Aber als ich erlebt hatte, schon im Studium, als ich mein Schulpraktikum gemacht habe, wie dann so ein Bürgersöhnchen, das morgens mit einem Mercedes vorgefahren wurde und nichts wusste im Unterricht, dann dem Lehrer gesagt hat, ja, also wenn Sie mir jetzt hier irgendwie dumm kommen, dann sorgt mein Vater dafür, dass Sie morgen hier nicht mehr sind. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie nicht das, was ich unbedingt will. In der Rolle sehe ich mich nicht. Und demzufolge, glaube ich, war es richtig, dass ich dann nicht nur gesagt habe, als ich dann selbstverständlich mit Deutsch und Englisch zu dem Zeitpunkt 82 dann nicht in den Schuldienst übernommen wurde, weil damals gab es ja eine unheimliche Menge von Menschen, also da musste man schon mindestens eine 1 haben im Examen und das führte auch zu nichts. Ich hatte nur eine 2. dann bei der Post anzufangen und das getan zu haben, was ich getan habe, dazu stehe ich, das finde ich richtig und ich bin auch zufrieden mit dem, was ich da habe tun können und habe dann relativ zeitig den Absprung geschafft, weil es mir auch weil es mir immer mehr auf den Keks ging, das zu tun, was dann notwendig war, also immer mit dem Rücken zur Wand zu stehen, immer nur noch gerade das zu retten, was noch zu retten war und nicht etwa positiv noch was gestalten zu können. Da war ich ganz froh, dass ich die Chance habe nutzen können, dann mit 60 in die Rente nach Altersteilzeit zu gehen. Aber das, was da gewesen ist und was da dann nolens volens mein beruflicher Werdegang geworden war, dazu stehe ich, das war in Ordnung. Und ich habe auch ein paar Erlebnisse gehabt, die ich nicht vermissen möchte.
Ja, welche sind das vor allen Dingen?
Ja, das waren eben immer die Erlebnisse, einmal die Erlebnisse von Solidarität, von gemeinsamer Durchsetzung von Zielen. Und es hat mir auch Spaß gemacht, also von daher war ich dann doch irgendwie Lehrer. Es hat mir auch Spaß gemacht, also zum Beispiel die Umschulung von Personalrat auf Betriebsrat, von Personalvertretungsgesetz auf Betriebsverfassungsgesetz, habe ich ziemlich ein Jahr lang ziemlich intensiv für die Gewerkschaft gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, das war richtig gut. Da habe ich mit Leuten Kontakt gehabt, da haben wir uns wirklich intensiv auseinandergesetzt, haben Solidarität erfahren. Also das war etwas, was ich wirklich richtig gerne gemacht habe, genauso wie auch die Tätigkeit, die ich ja auch nur 1,5 Jahre, aber immerhin ausgeübt habe an der Postschule. Also von daher,
ich also an der Postschule selber als Lehrer, als Ausbilder tätig.
Ja, es war witzig, also weil ich eben die Vorbildung hatte, war ich ja gerade PSAW gewesen und hatte ein Jahr wieder in der Allzustellung, dann hinterm Tresen, nicht mehr als Zusteller gearbeitet. Und dann ergab sich eben die Möglichkeit, auch das ist eine dann für mich positive Folge der Postreform 2 gewesen, ergab sich, nee, 1 gewesen, die Möglichkeit, in die Postschule zu gehen, dann natürlich nicht als Beamter, weil ich war ja kleiner Beamter und das waren ja Beamte des höheren Dienstes, deswegen bin ich dann als Angestellter in die Postschule gegangen und habe da Postassistentanwärter, wie ich selbst vor 2 Jahren einer gewesen war, dann mit ihren zukünftigen Aufgaben vertraut gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, das war gut und insgesamt würde ich sagen, Berufsleben, mit dem ich gut zurechtkomme, auch im Nachhinein.
Arbeiten Sie jetzt auch noch in der Gewerkschaft?
Ich bin nach wie vor Mitglied bei der in Verdi natürlich. Seit 2001 ist ja die DPG in Verdi aufgegangen. Ich bin da immer noch Mitglied. habe jetzt keine Funktion mehr, bin also nur noch dabei und bin auf der anderen Seite aber eher noch im politischen Bereich tätig. Mhm. Also lange Zeit war ich in der SPD und bin dann 2003 ausgetreten, Begründung Hartz IV. Und seit 2005 zunächst in der WASG und dann bei der Linken gewesen. Habe hier ein bisschen Bezirkspolitik gemacht, nachdem ich in Rente gegangen war. Und ja, da bin ich immer noch. Und jetzt kümmere ich mich, wie meine Mutter sagen würde, als sie 85 war, sagte sie immer noch, weil sie im Seniorenbeirat der Stadt Uelzen war, ich kümmere mich um die alten Leute. Und das muss irgendwie auch genetisch bei mir verankert sein. Also ich bin seit 2017 Mitglied in der Seniorendelegiertenversammlung im Bezirk Hamburg-Mitte. Und bin also von daher dann, wenn man so will, Rentnerfunktionär.
Schön, also auch in der Rentenzeit noch viele Aufgaben, die Sie wahrnehmen.
Ja, also das Problem, dass mir die Decke auf den Kopf fällt und ich mich langweile, das habe ich bisher auch inzwischen ja 11 Jahren Rente nicht gehabt.
Ja, können Sie uns noch etwas über das Gebäude hier am Hühnerposten erzählen? Vor allen Dingen die Veränderungen. Früher, bis 1997, war ja hier das ehemalige Hauptpostamt angesiedelt, in dem zeitweilig über 3000 Menschen beschäftigt waren. Und nun ist hier die Zentralbibliothek. Haben Sie diese Veränderung des Gebäudes miterlebt?
Ja, klar habe ich sie miterlebt, insofern als ich ja Anwohner bin, wenn man so will. Das heißt also, ich habe schon den Zustand, in dem das Gebäude war, auch gesehen, als hier die Post rausgegangen ist. Also wir hatten ja sozusagen auf 4 Geschossen Postbetrieb gehabt. Hier standen Maschinen, hier war eine Fabrikatmosphäre. Und dann habe ich mir schon persönlich auch Sorgen gemacht, dass nachdem sinnvollerweise, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Post rausgegangen war und das Ganze eben auf einer Ebene stattfand und nicht mehr auf 4, habe ich mir Sorgen gemacht darum, was wird denn aus diesem Gebäude? Es gab ja durchaus Begehrlichkeiten, es umzuwidmen in ein Hotel, in dieses oder jenes, es ganz abzureißen und dieses Filetgrundstück dann ganz anders zu nutzen. Ich erinnere mich noch, oder hinter uns sehen wir ja sozusagen, wenn wir rausgucken würden, hinten aus dem Gebäude, würden wir ja sehen, was aus dem teuersten Parkplatz Europas geworden ist. Da haben wir ja nun inzwischen eine Neubebauung und es hätten bestimmt viele gerne auch diesen Bereich hier genutzt, um ihn mit ganz anderen Dingen zu bepflastern. Insofern bin ich unheimlich froh, dass die Freie und Hansestadt letztendlich sich entschlossen hat, hier die Höpp unterzubringen und auf diese Weise dieses Denkmal auch zu bewahren. Denn dass etwas unter Denkmalschutz steht, heißt ja noch lange nicht, leider in dieser Stadt, dass es auch erhalten bleibt. Also ich denke nur an Schilleroper und ähnliche Beispiele hier in Hamburg-Mitte. Da sieht man ja, dass unter Denkmalschutzstellen noch nicht alles ist. Und in diesem Fall hat es sich ja wirklich gelohnt, finde ich jedenfalls. Also wer dieses Gebäude die letzten 20, 30 Jahre immer mal wieder gesehen hat, der muss aus meiner Sicht zugeben, dass es eher gewonnen hat. Dass also dieses Denkmal tatsächlich ein schönes Denkmal geworden bzw. geblieben ist. Und innerlich sowieso, denn das, was die Hamburger öffentlichen Bücherhallen aus diesem Gebäude gemacht haben, das ist schon bewundernswert aus meiner Sicht.
Ja, gibt es etwas, was Ihnen an diesem Gebäude besonders gefällt? Meinetwegen die Außenfassade oder hier auch Inneneinrichtungen? Also wie Sie sagten, hier bemüht man sich ja auch, den Denkmalschutz zu erhalten, was dieses Gebäude
betrifft. Ja klar, also ich meine, es ist ja so, also es ist ja nicht mehr der Originalzustand, muss man sagen. Also es ist ja aufgestockt worden. Also da ursprünglich 1905 war es, glaube ich, hat es ja weniger Geschosse. Aber insgesamt muss man sagen, ist es ja ein echtes Baudenkmal aus einer für uns ja nicht ganz unwichtigen Zeit. Und daran ist Hamburg ja nicht so furchtbar reich. Also insofern ist es schon schön, dass einmal dieser äußere Eindruck erhalten geblieben ist. Aber innen ist es natürlich auch nur gewonnen, weil früher war es natürlich, wie gesagt, fabrikhallenmäßig. Es war düster, es war ja von Maschinen geprägt, von Blut, Schweiß und Tränen sozusagen geprägt. Und inzwischen ist es einfach hell, es ist Licht, es ist ja, es ist einfach eine angenehme Atmosphäre, wer hier reinkommt und als Kunde der Hamburger öffentlichen Bücherhallen, der fühlt sich ja, freundlich aufgenommen und kann hier in der Tat seinen Wissensdurst auf höchst angenehme Weise stillen. Zumal eben auch das ja nicht mehr so ist, wie das früher mal war, dass in der Stadtbibliothek dann irgendwo die Bibliothekarin saß und ansonsten standen da nur Bücher und man konnte auch nichts anderes tun, als sich ein Buch holen. Das ist ja nun hier in der Tat ein bisschen anders und ein bisschen sehr viel besser. Und insofern muss ich sagen, aus meiner Sicht Hut ab für das, was die Hamburger öffentlichen Bücherhallen aus diesem Gebäude gemacht haben. Nur reine Freude für denjenigen, der an Denkmalschutz ein bisschen interessiert ist.
Ich nehme dem auch, dass Sie wahrscheinlich diese Bücherhalle auch nutzen als Gast und Kunde. Ist das richtig?
Ja klar, spätestens als ich nicht mehr regelmäßig mich mit Arbeit und solchem Zeug zu beschäftigen hatte, habe ich mir natürlich sofort einen Leserausweis geholt. Und bin mindestens alle 4 Wochen hier, immer dann, wenn die Leihfrist ausläuft, dessen, was ich mir hier abgeholt habe. Und bin gerne hier. Das Einzige, was mich stört, ist, dass...
sagen Sie
das, das so von, nein, das ist, was mich stört, ist einfach, weil ich ja konservativ bin wahrscheinlich, die Umordnung der Bücherbestände, wo man dann also plötzlich nicht mehr weiß, wo war das eigentlich und wo muss ich jetzt hin? Also das... gewöhnt man sich aber dran und hat wahrscheinlich auch irgendeinen Sinn. Und manche Leute, die Bücher in die Regale stellen, bei denen würde ich dann gerne auch nochmal als Lehrer tätig werden und ihnen das Alphabet beibringen.
Weil es doch mal was durcheinander. Ne? Ja, manchmal müssen wir suchen, unsere Gäste und auch wir. Aber wir helfen dann beim Suchen.
Ja, ich habe mir schon angewöhnt, immer 1 Meter rechts und 1 Meter links zu gucken. Und oft ist es erfolgreich.
Ja, das hoffen wir. Vielen Dank. Ein schöner Abschluss, schöne Abschlussworte. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben also viele interessante Eindrücke nun von Ihnen erhalten, von Ihrer Arbeit, von den Menschen hier und vor allen Dingen auch viele kritische Anmerkungen gehört. Ja, nochmal vielen Dank dafür. Und wenn Sie, meine Hörerinnen und Hörer, noch mehr Eindrücke und Informationen von diesem Gebäude am Hühnerposten haben möchten, dann schauen Sie sich doch gerne einen Film an, den wir über dieses Gebäude gedreht haben. Sie finden diesen Film auf YouTube unter Zentralbibliothek Hamburg, Tag des offenen Denkmals.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Zentralbibliothek im Hühnerposten persönlich kennenzulernen, dann freuen wir uns über Ihren Besuch. Unser Medienangebot bietet eine breite Palette zu Themen wie zum Beispiel Architektur und Stadtgeschichte. In unseren nächsten Episoden stellen wir Ihnen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor, die von ihren Erlebnissen berichten, als sich in diesem Gebäude noch das ehemalige Hauptpostamt befand. Hören Sie gerne wieder rein.